Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 7. Frühstück mit Tommy. Ogun saß in der Küche von Gesine. Durch zwei große Terrassentüren kam die Morgensonne herein. Die Küche lag nach Osten und nach hinten heraus, so dass er einen wunderbaren Blick in die weite Landschaft hatte. Er blickte auf Gesines Garten und dahinter eine große Weide. Hier tollten zwei Pferde miteinander. Sie jagten sich gegenseitig durch die Morgensonne und hatten eine Menge Freude dabei, wie es schien. Tiere sind ein Beispiel dafür, dachte Ogun, dass man mit wenig Denken ein viel besseres Leben hat, als wenn man dauernd denkt, urteilt und sich Sorgen macht. Nun ist es so, dass man sich das Denken nicht verbieten kann, dann wird es noch stärker. Wenn du gegen etwas ankämpfst, wird es noch stärker werden. Die Geistesschulung von einem Kurs in Wundern versucht es dementsprechend nicht mit Kampf, sondern mit Erkenntnis. Wenn du erkennst, dass Urteilen von dem Standpunkt aus, auf dem du gerade stehst, völlig unmöglich ist, dann wirst du es dir überlegen, zumal du langsam bemerkst, dass du ohne Urteile leichter, glücklicher und zufriedener durchs Leben gehst. Natürlich benutzen Tiere auch das Ego-Denksystem, da sie ebenfalls die Erfahrung einer gespaltenen Welt machen. Aber wer mit Tieren zusammenlebt, weiß ganz sicher, dass sie Meister sind, sich im gegenwärtigen Augenblick zu bewegen. Und sich diesen gegenwärtigen Augenblick mit so viel Freude wie möglich zu füllen. Und dies ist nichts anderes, als den Willen Gottes zu tun. Urteilen benötigt eine gedachte Vergangenheit. Diese gedachte Vergangenheit projiziert das Ego-Denksystem nach vorne in die gedachte Zukunft. Der jetzige Augenblick oder der heilige Augenblick ist der natürliche Feind des Ego-Denksystems, denn in ihm hört es auf zu existieren. Oder besser gesagt, in ihm wird klar, dass es nie existiert hat. Ogun schlug das Kapitel »Der heilige Augenblick und besondere Beziehungen« im Kurs auf und begann laut zu lesen. Der heilige Augenblick ist die nützlichste aller Lerneinrichtungen des Heiligen Geistes, um euch in der Bedeutung der Liebe zu unterweisen. Denn sein Zweck ist es, das Urteilen völlig außer Kraft zu setzen. Urteilen beruht immer auf der Vergangenheit, da die vergangene Erfahrung die Basis ist, aufgrund derer ihr urteilt. Ohne Vergangenheit wird Urteilen unmöglich, denn ohne sie versteht ihr nichts. Ihr würdet auch keinen Versuch unternehmen zu urteilen, denn es wäre ziemlich offensichtlich für euch, dass ihr nicht versteht, was irgendetwas bedeutet. Und davor habt ihr Angst, weil ihr glaubt, dass ohne das Ego alles Chaos wäre. Ich versichere euch jedoch, dass ohne das Ego alles Liebe wäre. »Redest du mit mir?« sagte Gesine. Sie kam mit der Kaffeekanne herein und stellte sie auf den Tisch. »Genau genommen mit mir selber«, lachte Ogun, »aber du bist sicherlich ein Teil davon.« »Der Kaffee duftet herrlich.« »Sind dies deine Pferde da draußen?« »Nein«, sagte Gesine, »sie gehören der Nachbarin, aber ich habe viel Freude an ihrem Spiel.« Sie frühstückten und redeten so über dies und das. Dann lehnte sich Ogun zurück mit seinem Kaffeebecher und sagte, »ich fass noch mal zusammen.« Wir wissen, dass Gerhard an einer Überdosis Morphin gestorben ist. Wir wissen nicht ganz genau, wie es zu dieser Überdosierung kam, ob er nachgeholfen hat oder wie auch immer. Ich für mich bin sehr sicher, dass es ein sehr friedlicher Übergang war. Dies kannst du nicht nachvollziehen. Um dies nachzuvollziehen, musst du an den Ort gehen, an den geistigen Ort, an dem Gerhard war. Oder besser ist, lachte er. Und du, Gesine, bist bereit dazu. Gesine nickte und sagte, ja, ich bin bereit. Okay, sagte Ogun. Dann zog er aus seinem Rucksack das Manuskript des Thomas-Evangeliums, welches er aus Gerhards Schreibtisch mitgenommen hatte. Gerhard verfügte nicht nur über eine ziemlich ausgewachsene spirituelle Bibliothek, wie ich in seinem Obergeschoss festgestellt habe, sondern er hat sich offensichtlich mit einem Text am Ende nochmal sehr beschäftigt. Und diesen habe ich hier mitgebracht. Es ist ein Ausdruck des Thomas-Evangeliums und es ist eine Art Manuskript, weil er sehr viele Anmerkungen an den Rand und an die Seiten geschrieben hat. Dies ist besonders für mich interessant, denn mich hat genau dieses Thomas-Evangelium auch eine ganze Weile beschäftigt. Es ist nämlich ein einziger Kriminalfall, musst du wissen. Die Fassung, die Gerhard hier benutzt, wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Wüste bei Nag Hammadi ausgegraben. Übrigens zusammen mit einigen alten gnostischen Schriften. Die Tatsache, dass jemand Schriften eingräbt, lässt mich als Detektiv vermuten, dass es Zeiten gegeben hat, wo es sehr gefährlich war, diese Schrift zu besitzen oder auch mit ihr zu arbeiten. Das Thomas-Evangelium enthält 114 sogenannte Logien, und Logien sind eine Art Sprüche oder auch kurze Geschichten von Jesus. Es gibt einige Überschneidungen mit der Bibel, aber nicht allzu viele. Das Thomas-Evangelium wurde natürlich nicht kanonisiert, das heißt, es zählt nicht zu den offiziellen Evangelien, die im Lehrkanon der Kirche auftauchen. Nebenbei bemerkt, mit dem Kanonisieren ist das ohnehin so eine Sache, verstehst du? Es ist keine theologische Entscheidung, sondern es geht ums Herrschen. Das erste große Konzil in Nicea wurde von Kaiser Konstantin geleitet. Und er hatte auch das letzte Wort, was die Kirche zu lehren hatte. Denn er benötigte eine Staatsreligion, die dazu diente, Menschen zu beherrschen. Die ganze Kirchengeschichte zeigt dieses Wechselspiel zwischen Beherrschen und Theologie. Diese beiden Kräfte treffen sich immer an der Stelle der Macht. Und gemeinsam legen sie auf dem Konzil fest, wie das Glaubensbekenntnis aussehen soll. Das heißt, sie legen fest, woran das Volk zu glauben hat. Ogun machte eine Pause und schaute Gesine an. Das ist ein interessanter Vortrag über Kirchengeschichte, sagte Gesine. Aber was hat das mit mir und Gerhard zu tun? Sehr gute Frage, sagte Ogun. Die Tatsache, dass Gerhard sich mit Tommy oder mit dem Thomas-Evangelium beschäftigt hat, zeigt uns etwas. Es zeigt uns, dass er sich das Recht genommen hat, selber zu denken und sich nicht damit begnügt hat, Glaubensbekenntnisse herunterzuleiern und damit seinen Geist in eine Art Scheinfrieden zu versetzen. Das siehst du an seinen Kommentaren am Rand. Es zeigt uns aber noch etwas. Das Thomas-Evangelium ist, wie schon gesagt, eigentlich eher ein Kriminalfall. Von den 114 Logien sind meiner Meinung nach nur 70 wirklich echt. Die anderen sind Beifügungen oder auch Fälschungen. Interessanterweise, für mich zumindest, kommt Gerhard zu dem gleichen Ergebnis. Nebenbei bemerkt, habe ich vor einiger Zeit festgestellt, dass Geri Renard in seinem Buch Unsterblich in dem Kapitel Pursas Thomas-Evangelium ebenfalls zu diesem Schluss kommt. Also, das Manuskript von Gerhard, was du hier vor dir liegen hast, Gesine, zeigt Gerhard als klaren, non-dualen Denker. Und deshalb erkennt er, dass Jesus ein non-dualer Lehrer war. Also ein Lehrer, der nicht Zweiheit lehrte. Nichtzweiheit heißt, es gibt nur Bewusstheit und keine Spaltung in Bewusstheit und Materie. Dieser Jesus hat natürlich in keiner Weise mit dem Jesusbild zu tun, welches die Kirche zeichnet. Der besondere Sohn Gottes, der geopfert wird am Kreuz für die Sünden anderer Menschen. Im non-dualen Weltbild gibt es keinen Platz für die Sünde. Und genau dies kannst du dir in den Kommentaren von Gerhard ansehen. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Wo soll ich anfangen, sagte Gesine. Schlag's doch einfach irgendwo auf und beginn zu lesen, sagte Ogun. Gesine nahm das Manuskript, schlug es auf und begann zu lesen. Logion 52. Die Jünger sagten zu ihm, 24 Propheten haben in Israel gesprochen, und alle haben von dir gesprochen. Er sagte zu ihnen, ihr habt den Lebendigen nicht beachtet, der unter euch ist, und habt von den Toten gesprochen. Und jetzt lies bitte die Anmerkung von Gerhard dazu vor, sagte Ogun. Gesine las, die Jünger sind in Zeit und Raum gefangen. Ihr Glauben an Zeit und Raum lässt sie den heiligen Augenblick verpassen. Der heilige Augenblick ist immer jetzt. Wozu brauche ich 24 Propheten, wenn ich jetzt und hier im Ich Bin die Erfahrung mache, dass Trennung unmöglich ist? Fragezeichen. Sie schwiegen eine ganze Weile und dann fragte Ogun, verstehst du den Kommentar von Gerhard? Nicht direkt, sagte Gesine, aber er bringt irgendetwas in mir zum Schwingen. Sehr gut, sagte Ogun, bist du bereit, eine kleine Meditation mit mir darüber zu machen? Gesine nickte. Ogun führte sie durch eine Meditation zum Thema Ich Bin und die Zeit. Und als sie die Augen öffneten, blieben sie eine ganze Weile schweigend sitzen. Dann sagte Gesine, mit sowas hat sich Gerhard also beschäftigt. Ja, mit sowas kann man sich beschäftigen, sagte Ogun. Und es zeigt dir eine ganz andere Seite, die ein Kurs in Wundern über dem Schlachtfeld nennt. Aber schauen wir uns noch ein paar Beispiele von Tommy an. Gesine blätterte einen Moment und begann dann zu lesen. Logion 114. Simon Petrus sprach zu ihnen, Maria soll von uns fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sprach, seht, ich werde sie führen, um sie männlich zu machen, dass auch sie ein lebendiger Geist wird, der euch Männern gleicht. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Königreich des Himmels eingehen. Und jetzt der Kommentar von Gerhard. Eine lächerliche Fälschung, leicht zu durchschauen. Der Zweck entlarvt den Fälscher. Hier geht es ganz offensichtlich nicht nur um die Herabwürdigung der weiblichen Form, sondern auch um die Angst vor der eigenen weiblichen Seite. Hat da wohl jemand Angst vor seiner Hingabefähigkeit? Fragezeichen. Gesine lachte und sagte, ich glaube, die Fälschung hätte ich auch durchschaut. Ja, lachte auch Ogun, es ist schon erstaunlich, was man Jesus so alles in die Schuhe schieben will. Das Spannende an dem Kriminalfall Thomas Evangelium ist, dass der Jesus des Thomas Evangeliums nicht auf Glauben, sondern auf Erkennen setzt, auf persönliche Erfahrung und auf eine Änderung der Wahrnehmung, genauso wie es ein Kurs in Wundern auch macht. In der Einleitung des Übungsbuches in ein Kurs im Wundern heißt es, Ogun schlug den Kurs auf und las vor. Einige der Gedanken werden für dich schwer zu glauben sein und andere werden dir ziemlich erstaunlich vorkommen. Das spielt jedoch keine Rolle. Du wirst lediglich gebeten, sie auf das anzuwenden, was du siehst. Du wirst weder gebeten, sie zu beurteilen, noch sie zu glauben. Du wirst lediglich gebeten, sie anzuwenden. Ihre Anwendung wird sich für dich bedeutsam machen und dir zeigen, dass sie wahr sind. Merke dir lediglich Folgendes. Du musst die Gedanken weder glauben noch akzeptieren, noch sie willkommen heißen. Gegen manche könntest du aktiv Widerstand leisten. Nichts davon ist bedeutungsvoll oder wird ihre Wirksamkeit schmälern. Du siehst, es geht hier um ein ganz anderes Bild von Jesus als das, was die Kirche über Jahrhunderte präsentiert hat und noch präsentiert. Die Anmerkungen von Gerhard zeigen mir, dass er tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht hat und sich nicht auf irgendein Buchwissen bezieht. Schauen wir uns doch noch einige Stellen im Manuskript an. Gesine blätterte eine Weile und sagte dann hier, Logion 32. Jesus sprach, eine Stadt, die auf einem hohen Berg erbaut und befestigt ist, kann nicht fallen und auch nicht verborgen werden. Und jetzt die Anmerkung von Gerhard. Ich bin ist die einzigste Tatsache, die völlig unbestreitbar ist. Jeder, der glaubt, mehr zu wissen als dies, muss sich in den Bereich der Spekulation begeben. Also ist Ich Bin eine Stadt, die auf einem hohen Berg erbaut und befestigt ist. Sie kann nicht fallen. Ich Bin kann nicht bestritten werden. Und es kann auch nicht verborgen werden. Wir leben nicht im und aus dem Ich Bin, weil es verborgen ist, sondern weil es scheinbar durch seine Offensichtlichkeit versteckt wird. Die Wahrheit wird schlichtweg ignoriert oder übersehen. Außerdem, sagte Gesine, hat er hier ein Ausrufezeichen und ein Smiley hintergesetzt. Wunderbar, sagte Ogun, wunderbar. Da fällt mir ein, sagte Gesine, vor längerer Zeit hatte Gerhard mir ein Buch geschenkt. Ich muss es hier noch irgendwo liegen haben. Sie ging zu einer großen alten Kommode und begann zu kramen. In der untersten Schublade wurde sie fündig und kam mit einem weißen Buch zurück, welches sie Ogun in die Hand drückte. Ogun sah es, aber er wusste schon, dass er es kannte. Es war das Buch Jesus, meine Autobiografie. Er erinnerte sich, dass er sich damals schon gewundert hatte, wie dieser kleine Verlag eine so gute Übersetzung hinbekommen hatte. Und er hatte eine Weile erfolglos darüber nachgedacht, warum der Verlag ausgerechnet Greensleeves hieß. Denn Greensleeves ist ein wunderschönes altes Volkslied, welches Ogun immer von seiner Mutter vorgesummt bekommen hatte. Er gab Gesine das Buch zurück und sagte, lies doch mal den Klappentext. Gesine drehte das Buch um und las, ich bin in diese Zeit und an diesen Ort gekommen, um durch dieses Wesen hindurch meine Wahrheit zu verkünden und um die Geschichte meines Lebens zu erzählen, die wahre Geschichte meines Lebens. Mit diesem Buch will ich aufklären, die Wahrheit erzählen und meine Energien mit euch teilen, auf dass ihr mit der Transformation eures Bewusstseins beginnen könnt und somit mit der Transformation eures Herzens und eurer Welt. Durch die vielen Irrlehren, die sich auf meinen Namen berufen, wurde so viel Schmerz und Tod verursacht und es wurde so viel Schuld und Selbstbeschuldigung durch sie zum Ausdruck gebracht. Nichts von alledem habe ich gewollt, nichts von alledem habe ich gelehrt. Diese Geschichte wird den Wandel einleiten, aber sie allein wird den Wandel nicht vollführen. Sie wird das Herumdrehen des Schlüssels im Schloss erleichtern, aber die Tür werdet ihr selbst öffnen müssen. Es wird in eurer Verantwortung liegen, durch sie hindurchzugehen und in all die neuen Räume einzutreten, die sich durch diese Information auftun werden. Dieses Channeling-Medium und ich können euch die Botschaft nur überbringen. Wir können nur darin zusammenwirken, diese Information zu übermitteln. Aber erst durch euer Handeln und eure Transformation werdet ihr eine Veränderung in eurer Welt sehen, eine Veränderung in eurer subjektiven Welt, die durch eure Überzeugung, eure Gedanken und eure Gefühle herbeigeführt wird. Gesine zog ein missmutiges Gesicht und sagte, das ist aber wenig wissenschaftlich. Ogun lachte und sagte, wie man's nimmt, Gesine, ich finde dies allein wissenschaftlich. Ist es nicht wissenschaftlich, selber zu denken, selber loszugehen und sich ein Bild zu machen, anstatt sich an Glaubensbekenntnisse zu halten, die andere für einen geschrieben haben? Übrigens ist ein Kurs in Wundern auch ein gechannelter Text. Und gechannelt heißt einfach geistig empfangen. Es gibt zwei Dinge, die man über gechannelte Texte wissen sollte. Das erste ist, mach dir selber ein Bild von der Qualität des Textes und von dem Inhalt. Die Frage ist nie, woran sollen wir glauben? Sondern die Frage ist immer, woran will ich glauben? Weil dein Glaube in Zusammenarbeit mit deinen Emotionen die Welt kreiert, die du sehen wirst. Fokus und Intention schaffen die Erfahrung im Bewusstsein, die du wahrnimmst. Und zweitens, jeder gechannelte Text von hoher Qualität, wie er zum Beispiel mit Ein Kurs in Wundern vorliegt, entstammt auch nur der Quelle. Deine Aufgabe ist es, direkt zur Quelle zu gehen. Für diesen Weg, der eigentlich ein Nichtweg ist, stellt ein Kurs im Wundern einen wunderbaren Wegbegleiter dar. Aber auch im Kurs heißt es in Lektion 189, vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Aber trotzdem sind die Zwischenschritte, die ein Kurs in Wundern anbietet, wichtige Stationen, da unser Geist angefüllt ist mit einem falschen Wissen, welches zunächst durchschaut und beiseite gelegt werden muss. Gerhard hat sich offensichtlich diese Arbeit gemacht. Wenn du ihn wirklich verstehen willst, Gesine, musst du dich dieser Arbeit auch unterziehen. Es ist eine geistige Arbeit und sie kann sehr viel Freude machen. Sagte Gesine. Warum glaubst du, und offenbar hat Gerhard das auch geglaubt, dass die Geschichte von Jesus eine wichtige Sache ist? Nimm's nicht so persönlich, sagte Ogun. Jesus ist einfach ein Symbol im Geist, das besonders hier in der westlichen Kultur sehr wirksam ist. In der östlichen Kultur ist dies Buddha. Es ist gut, sich Symbole genau anzugucken und zu schauen, wofür sie benutzt werden. Das Symbol Jesus oder das Kreuz wird in der westlichen Kultur hauptsächlich dazu benutzt, die Leute zu einer großen Opferbereitschaft zu erziehen. Und genau dies ist richtigzustellen. Opfern nützt niemandem etwas. Es dient lediglich dazu, Leute zu beherrschen und unbewusst zu halten. Der Opfergedanke hält dich in einem Weltbild gefangen, das es dir unmöglich macht, spirituell erwachsen zu werden. In diesem verrückten Weltbild reitest du wie eine Serienfigur von Folge zu Folge durch dein Bonanza-Leben, ohne zu erkennen, dass du nicht die Traumfigur bist, sondern der Bildschirm selber, über den diese Serie flimmert. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst wie Gerhard, wird dir klar werden, dass Bewusstsein ein magischer Bildschirm ist und dass du selbst genau den Film kreierst, den du haben möchtest. Sie schwiegen beide und schauten aus dem Fenster. Die beiden Pferde kamen im wilden Galopp auf das Fenster zugeprescht. Genau wie bei der Bonanza-Serie, dachte Ogun, würde mich nicht wundern, wenn Little Joe gleich an die Tür klopft.